uns hilft, dass wir einfach auch konkretisieren können, ein bisschen, was es heißt, als Jünger Jesu zu leben und uns in Dienst nehmen zu lassen. Römer 12, ist es, ich lese, glaube ich, das ganze Kapitel. So viel Geduld erwarte ich von euch jetzt. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder denselben Dienst leisten, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben. Je nach der uns verliehenen Gnade hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Ich lasse mal diesen ersten Abschnitt, möchte zu dem was sagen und dann, wo das auch dann noch einmal seine Ausfaltung findet, im ganz konkreten auch Verhalten und im Leben, nicht nur im Dienst. Also zunächst, Jüngerschaft beginnt einmal, glaube ich, immer damit, dass ein Ruf da ist. Das ist einmal das Erste. Das sehen wir ja bei den Jüngern, das sehen wir, dass es der Herr ist, der ruft und nicht jemand sich das aussucht. Und ganz deutlich ist bei den Jüngern, die Jesus in seine engere Nachfolge ruft. Aber ich glaube, man braucht es nicht beschränken auf die engere Nachfolge, sondern jeder getaufte Christ, jeder, der zu Christus gehört, hat letztlich dieses Potenzial in sich, einfach einen Ruf zu empfangen, in seine Situation, dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Und das zu tun, und das braucht Hingabe. Das braucht dieses, dass wir uns selber als lebendiges Opfer darbringen, so sagt der Apostel Paulus. Dass wir eben als Menschen erkannt werden, die in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind, so wird es der Evangelist Johannes ausdrücken. Hier sagt das, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euer Denken. Das heißt, ich glaube, das ist eine große Herausforderung unserer Zeit, damit auch Jüngerschaft im konkreten Alltag gelingen kann, dass wir uns bewusst werden, wir werden so bombardiert mit vielen, vielen, vielen Überlegungen, Überzeugungen, Meinungen, die auf uns einströmen und die unser Denken beeinflussen und nicht immer positiv beeinflussen. Das muss man einfach ganz sagen. Wir brauchen nur in die Medien hineinschauen, wenn wir ständig vor dem Fernseher sitzen und uns diese Negativbotschaften also zusprechen lassen und inhalieren gleichsam, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir einfach auch belegt sind in unserem Denken. Und ich glaube, das ist es, das, was der Apostel meint, dass wir unser Denken ändern sollen. Das heißt, dass wir, was kann uns helfen, das Denken zu ändern? Da muss ich einen Gegenpol haben. Ich muss versuchen, mich mit Dingen zu beschäftigen, die gut sind, die positiv sind. Also das Beste ist, wenn man sich anstelle halt nur Negativbotschaften zu empfangen, sich mit der Heiligen Schrift hinsetzt und die Heilige Schrift liest. Das ist immer eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft. Und ich glaube, das ist wirklich das, was unser Denken verändert. Wenn wir uns mit der Heiligen Schrift beschäftigen, mit dem Wort Jesu beschäftigen, dann verwandelt das uns. Das ändert unser Denken. Weil das hat einen Einfluss auf uns. Und zwar ganz einfach deshalb, weil das Wort Gottes eine Kraft hat. Das Wort Gottes ist kraftvoll. Ja? Schwert, das Segel und Mark entfernt, sagt der Hebräerbrief. Und Jesaja sagt, das Wort ist ausgesandt, damit es bewirkt, wozu es ausgesandt ist. Es geht nicht ins Leere. Das dürfen wir vertrauen. Und ich glaube, das ist, vielleicht könnte ein Ansatzpunkt sein, wo wir sagen, wo Jüngerschaft heranreifen kann in unserem Leben, das heißt, wo diese Hingabe an Gott einen festen Boden gewinnt, das ist genau dort, wo wir ganz bewusst einfach uns mit dem Herrn in Verbindung setzen, anfangen wirklich in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben. Das Ändern und Wandeln uns. Ein Weg dafür ist die Heilige Schrift, mit der wir uns auseinandersetzen. Ein anderer Weg ist, dass wir eifrig im Gebet sind, das kommt dann später noch in dieser Stelle auch, dass wir in der Anbetung sind, heißt das für uns auch ganz konkret, dass wir die Quellen, die uns gegeben sind, aufsuchen und aus ihnen schöpfen. So wie eben für uns die Spiritualität, das Blut des Christi, ist für uns jene Quelle, aus der wir schöpfen, die unser Leben reinigt, unsere Gedanken reinigt, die uns einfach immer mehr bereit macht, einfach auf ihn hin zu leben. Und darauf, glaube ich, kommt es letztlich an. Jüngerschaft heißt, bei Jesus sein. Ja. Das heißt, Jesus ruft, wenn ihr das in dem Evangelium anschaut, Jesus ruft seine Jünger und er ruft die zu sich, die er haben wollte und die er bei sich haben wollte. Und das Erste, was er tut, ist, dass er in Gemeinschaft mit ihnen ist. Nicht die Sendung, das ist nicht das Erste. Aber zunächst ist es die Gemeinschaft, die die Jünger mit Jesus haben, dass sie ihn, den Meister, erleben. Dass diese Räume müssen wir schaffen, dass wir den Meister erleben in unserem Leben. Das ist ganz modern heute. In der Esoterik, meine Lieben, ohne Jesus, da gibt es die Gurus und die Meister und die Leute hängen. Ja, und sind dann natürlich beeinflusst und belegt und besetzt mit diesen Dingen. Und wir müssen einen Gegenpol setzen als Christen. Dass sie sagen, wir haben auch einen Meister, wir haben auch einen einzigen Lehrer. Einen, der uns unterweist, der uns Leben und Hilfe und Kraft gibt für unseren Dienst und für das, wozu wir gerufen sind. Wir müssen bei Jesus sein. Also Jüngerschaft ist das Erste, was Jüngerschaft ausmacht, ist, glaube ich, dass wir bei ihm sind. Ja. Dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Brauchen wir nur bei Johannes hineinschauen. Ja, es ist so schön, diese verschiedenen Berufungsgeschichten anzuschauen. Johannes führt uns da in diese Tiefe auch hinein, in der Weise, wie er uns da beschreibt, wie er den Andreas und den Petrus und den Nathanael und den Philippus ruft, ja. Das geht nur darum, dass sie bei ihm sind. Johannes der Täufer verweist auf den Herrn, auf das Lamm Gottes, und sie gehen ihm nach und er fragt, was wollt ihr? Und sie fragen, wo wohnst du, Meister? Und er sagt, kommt und seht. Und sie gehen. Und sie verbringen den, und das ist gar nicht so lang, das ist die 10. Stunde dort. Das ist schon am Nachmittag irgendwann mal. Also das ist nicht da so lang, wo sie da, aber sie waren bei ihm. Und sie haben ihn erlebt, sie haben Kontakt mit ihm gehabt. Also meine Lieben, ich glaube, wichtig ist, dass wir mit Jesus Kontakt haben. Dass wir diese Gemeinschaft mit ihm pflegen, auf die verschiedenste Art und Weise, die uns eben möglich ist. Und wenn wir das tun, dann glaube ich, dann wird das unser Denken verwandeln. Denn es wird nämlich, es deckt uns auf. Die Begegnung mit Jesus, die Erfahrung seiner Macht und Herrlichkeit, die deckt uns auf, überführt uns selber der eigenen Sünde und Schwäche und holt uns doch ganz in die Gemeinschaft mit ihm hinein, sodass wir fähig sind, gerade aufgrund dieser Erfahrung, dass wir schwach und sündig sind, aber ihn unendlich geliebt, dass wir uns auf den Weg machen. Und da möchte ich euch etwas Lustiges vorlesen, zwischendrin, das wäre hart zu hören. Und zwar diese Jüngerberufung vom Reich, die Lukas uns berichtet, vom reichen Fischmann. Und ich habe da einen befreundeten Pfarrer, den Pfarrer Roger Ibonik, der hat dieses Buch geschrieben für die Kirchenrenovierung, das heißt seine Gedichte, die er geschrieben hat, und zwar immer zu einer Schriftstelle. Da hat aber angefangen, irgendwann an einem Faschingssonntag, glaube ich, ein Gedicht vorzulesen, aber ganz bewusst zum Evangelium, das dort verkündet wurde, also nicht irgendein Blödsinn, sondern aber das in Reinkam, und da schreibt er vom reichen Fischfall aus Lukas 5, ihr kennt die Geschichte, Petrus muss dann noch einmal aufs Wasser hinaus, weil Jesus ihm sagt, er hat nichts gefangen die ganze Nacht. Und das lese ich euch vor, weil das ist immer der Ausgangspunkt, versteht ihr? Das, was auch Petrus hier erfährt, ist, der Herr überführt, was er tut und was er mit dem Herrn erlebt. Wir werden, indem wir mit Jesus Kontakt haben, mit ihm Gemeinschaft haben, werden wir durch ihn, durch seine Schönheit, durch seine Liebe, durch seine Kraft verwandelt und überführt, dort wo wir schwach und sündig sind, aber nicht in den Boden gestampft. Das ist ja das Schöne. Der Petrus geht ja nicht unter deswegen, sondern er bricht ja auf und geht dann mit Jesus auf dunkles Erwarten. Und das ist etwas erheitert beschrieben, darum möchte ich das Leben lesen. Mitunter ist das Leben hart, brummt Simon mürrisch in den Bart. Die Nachtschicht brachte wenig Glück für seine kleine Fischfabrik. Ganz langsam, müde, ohne Hetze, zieht er an Land die leeren Netze. Gewissenhaft wird dies erledigt, da heißt es plötzlich, Jesus predigt. Er zischelt ärgerlich gequält, der Rabbi hat mir noch gefehlt. Schon schreitet dieser auf ihn zu und Simon denkt, lass mich in Ruhe. Jedoch bewahrt er gute Sitten, wenn Prominente etwas bitten. Der Rabbi Jesus, Mensch und Gott, besteigt nun Simons Fischerboot. So flieht der Herr aus dem Gedränge, setzt sich ins Boot und leert die Menge. Als Jesu Predigt schließlich endet, wird Simon neu hinausgesendet. Sollte abermals sein Glück versuchen, fast wollte dieser kräftig fluchen, hat schließlich ärgerlich gedacht, ich hab's probiert die ganze Nacht. Der Rabbi ist wohl nicht ganz frisch. Bei Tag, da fängt man keinen Fisch. Er sieht des Rabbis festen Blick, da redet er nicht mehr zurück. Wenn du es sagst, will ich's probieren und jagen nach den Wassertieren. Schon schreit er, Hilfe, schaut ein Wunder, das volle Netz zieht mich hinunter. So viele Fische, oh mein Gott, schon eilt hinzu ein zweites Boot. Ganz voll mit Fischen bis zum Rand, so ziehen sie Boot für Boot an Land. Dort fallen sie vor Jesus nieder, vor Schrecken schlottern alle Glieder. Vor Staunen offen sind die Münder und Petrus ruft, ich bin ein Sünder. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, der Meister ruhig zu ihm spricht. Komm ohne Zaudern, ohne Bangen, von nun an wirst du Menschen fangen. Die Augen strahlen voller Glück, lässt er sein Boot am Strand zurück. Gibt auf die Fischerkarriere und geht beim Meister in die Lehre. Ganz gleich ergeht es auch den anderen, die mit dem Rabbi weiterwandern. Als Folge sei erwähnt am Rand die Schonzeit für den Fischbestand. Also es trifft es, glaube ich, es ist sehr erheiternd, aber es trifft es, glaube ich, sehr gut, weil hier deutlich wird, da wird ein Mensch, wie dieser Petrus, vom Herrn auf diese Weise überführt und dadurch in den Dienst genommen, befähigt, alles andere liegen und stehen zu lassen und wirklich mit ihm zu gehen. Und das muss letztlich, glaube ich, das Ziel sein für uns, dass wir, wenn wir das Ernste, was der Paulus hier sagt, dass wir uns angesichts des Erbarmens Gottes, und das ist, glaube ich, auch wichtig, gerade in diesem Jahr, da Barmherzigkeit, angesichts des Erbarmens Gottes, weil Gott unendlich gnädig und barmherzig ist mit uns, schaut er uns mit diesem Blick der barmherzigen Liebe an und ruft uns heraus aus unseren gewohnten Strategien, aus unseren Gewohnheiten, um uns zu senden, um uns zu gebrauchen, um uns einfach etwas aufzuschlüsseln und zu sagen, ich brauche dich so, wie du bist. Und da geht der Apostel Paulus dann weiter, wenn er zunächst von dieser Änderung des Denkens spricht, nicht, die möglich ist, wie ich schon versucht habe auszudeuten, eben gerade in dieser engen Beziehung mit Jesus, ja, die ist ganz, ganz, ganz entscheidend, glaube ich, und alle Quellen, die uns durch ihn, durch die Gemeinschaft mit ihm schon erschlossen sind, die ausschöpfen, Schrift, Gebet, Blut Christi, einfach das ist wichtig. Das alles kann unser Leben durchdringen, verwandeln und verändern. Und dann kann genau das passieren, und sollte das passieren, dass wir erkennen, ja, ich habe einen Ruf, aber der Ruf ist nicht überall gleich. Und nicht jeder hat den gleichen Auftrag. Wir sind Glieder an einem Leib, wir sind ein einziger Leib, sagt der Apostel Paulus, und dieses Bild vom Leib Christi, als Einzelne sind wir Glieder und uns, jedem Einzelnen als Glied, ist etwas zugedacht, damit dieser Leib funktioniert. Im Korintherbrief deutet er das noch besser aus, mit Auge und Hand, denn die sagen, ich brauche dich nicht und so weiter. Ja. zerbraucht jeden von uns, jeden, der da ist, jede, die hier ist, ist gefragt, eine Jüngerin, ein Jünger Christi zu sein. Ja? Und zwar an dem Ort, wo ihr steht. Für manche bedeutet das, wie für einen Petrus, mutig zu sein und jetzt alles liegen und stehen zu lassen, hinauszugehen, was sie zu predigen, Zeugnis zu geben, den Glauben zu unterweisen und verschiedene Sachen. Oder einfach auch ganz konkret, jetzt ist in diesem Jahr der Barmherzigkeit, den Ruf zu verspüren, ich muss hinausgehen, ich muss mich mehr noch engagieren, was die leiblichen Werke der Barmherzigkeit angeht zum Beispiel. Da kann nicht jeder das Gleiche tun, versteht ihr? Jeder hat da seinen, muss aber aufmerksam sein und eben gerade in diesem Prozess des Denkens, das geläutert wird durch die Gnade Gottes, erkennen den Willen Gottes immer besser für sein Leben, erkennen, was ist für mich dran, wo ist meine Gabe, wo sendet der Herr mich hin. Der Paulus zählt da nur unvollständig einiges auf an Gaben, die da sind. Er nimmt da besonders die leuchtenden Charismen heraus, die Prophetie und die Lehre, aber dann auch den Dienst der Barmherzigkeit oder einfach, dass sie bereit, eine offene Hand haben, bereit sind zu geben, wo die Rechte nicht weiß, was die Linke tut und so weiter. Ja. Also all diese Dinge, die Jesus ja auch uns in seiner Lehre im Evangelium hinterlässt, hier ganz kurz sozusagen prägnant zusammengefasst und der Hinweis, den der Paulus hier, der Apostel Paulus hier gesagt ist, der ist schon wichtig, dass er sagt, jeder nach dem Maß des Glaubens, das ihm zugeteilt ist. Das glaube ich, ist etwas, was wir in wirklich in großer Demut versuchen müssen, immer wieder wahrzunehmen, anzunehmen, weil das so eine Gefahr ist, dass wir anfangen zu schielen und zu beneiden. Weil der kann das und die kann das und ich kann das nicht. Und deswegen bin ich schon wieder weniger, das ist überhaupt nicht wahr. Also jeder nach dem Maß, jeder hat seinen Auftrag. Und darum möchte ich euch ermutigen, einfach euch auf die Suche zu machen und zu denken, was ist meins? Was kann ich zum Beispiel in eine Weggemeinschaft, in eine Gruppe vor Ort einbringen? In den Ort, wo Gott mich jetzt hingestellt hat, in dieser engeren Gemeinschaft mit den Missionaren von Kosbarur, wo ist mein Platz? Was kann ich da entdecken? Wo ruft mich der Herr? Wo rührt er mein Herz an? Wo sagt er, das ist deins? Und das kannst nur du erkennen, das kann niemand für dich. Da kann niemand Ersatz stehen für dich und sagen, ja, also ich stelle mich jetzt dahin, dass alle der Reihe nach in der ersten Reihe Aufstellung so schon antreten, ich gehe als Provinzial hin und sage so, und du machst das und du machst das. Nein, so läuft es nicht. Das muss wirklich von ihm kommen, versteht ihr? Und darum braucht es, glaube ich, diese Bereitschaft der Hingabe, der tiefen Gemeinschaft mit Christus, aber auch dieser Bereitschaft, ich will mich gebrauchen lassen und ich will mich auch senden lassen. Und manchmal kann das sein, dass etwas an uns herankommt, was uns das Glück sagt, das überfordert mich jetzt. Herr, das ist mal nicht nur eine, sondern drei Schulungen so groß. Das kann nicht sein. Und trotzdem merkst du immer wieder, ja, doch, es geht dann in diese Richtung, es geht in diese Richtung, ich muss. Der Herr lasst dich locker. Dann ergib dich irgendwann. Weil er, der Herr, wird in deiner Schwachheit seine Kraft erweisen. Das ist ja auch die Verheißung, die da ist. Und ich glaube, auf das sollten wir uns wirklich einlassen. Wie viel Zeit habe ich denn? Also das ist das eine, dass wir uns einbringen, dass wir versuchen, erst einmal, dass wir versuchen, den Ruf zu hören, der an uns ergeht, an jeden sehr persönlich, und jeder hat eine ganz persönliche Berufung, die unvergleichbar ist mit der Berufung des anderen. Selbst meine Priester- und Missionarsberufung ist völlig anders als die von Georg oder von Hermann oder von Martin oder von Michael. Das ist nicht die gleiche Art des Rufes, versteht ihr? Es ist ein Ruf, der uns zusammenbindet, uns die Spiritualität des Blutes Christi, unser Auftrag, den wir damit haben. Aber wie sich der entfaltet und wie das an mich herankommt und wie ich das leben kann und zum Ausdruck bringen kann, das ist, weil ich ein Individuum bin, weil ich einzigartig und nicht klonbar bin, kann nur ich das tun, was Gott mir aufgetragen hat. Ich kann niemand das anstellen. Versteht ihr? Das glaube ich ist wichtig, dass jeder das für sich auch und jeder das für sich begreift und sagt, ja, ich habe einen Ruf und den will ich annehmen und den will ich immer tiefer entdecken. Und das ist oft auch ein Weg, versteht ihr? Oft ein Prozess, da tiefer in diese Berufung hineinzuwachsen. Das ist ja keine Gemeinde. Für mich ist es, ich bin immer noch auf dem Weg. Hier vor langer, langer Zeit schon. Innerhalb 56 Jahre hat mein Jesus. ja, da bin ich schon 20 Jahre unterwegs, gell? Aber wichtig ist zu sehen, nein, ich bin noch nicht am Ziel. Und es ist immer noch Potenzial da, das der Herr entfalten kann. Und danach möchte ich mich sehnen, danach möchte ich mich aussprechen. Deshalb gehe ich immer wieder zum Herrn und stelle mich in sein Licht, in seine Gegenwart und sage, Herr, verwandle mein Denken, sei noch mehr, damit es noch fruchtbarer wird für dein Reich. Es geht nicht um weniger, sondern es geht immer um mehr im Christentum. Ja? Also, dass wir immer mehr von Gott erfahren, erkennen und in unser eigenes Leben aufnehmen. Okay? Also da geht es darum, eben das zu entdecken, wo ist mein Platz. Und dann ist natürlich wichtig, glaube ich, dass man sagt, eben die einen, die eher das Hinausgehen haben, diesen Ruf, und dann gibt es andere, die eine echte Nazareth-Berufung haben. Das ist eine Nazareth-Berufung. Was hat Jesus getan in Nazareth? 30 Jahre lang. Wissen wir gar nichts. Völlig außer der 12-Jährige dann ausdruckst. Das ist alles, was wir wissen, was du stehst. Sonst wissen wir nichts. Aber 30 Jahre. Und trotzdem war das eine ganz wichtige, fruchtbare Zeit. Eine Zeit, die ihn vorbereitet hat, versteht ihr? Und das gibt immer wieder so Phasen in unserem Leben. Es gibt manchmal, es ist gerade, wenn die jungen Leute mit großer Begeisterung irgendwo einsteigen auf den Weg des Glaubens und sich einbringen. Ja? Und dann tun sie heiraten, dann kriegen sie Kinder und plötzlich können sie nicht mehr zu dem Gebetskreis gehen, können zu der Veranstaltung nicht mehr gehen, weil die Kinder schreien und so weiter. Ja? Und sagen, und jetzt braucht es mir keiner mehr. Und das sagen, nein, das ist nicht wahr. Jetzt ist die Berufung halt eine andere. Jetzt heißt es daheim einfach sich in den Willen Gottes einklinken. Da einfach demütig da sein und Geduld haben und warten und vertrauen, dass genau dieses sich hineingeben in die Situation, wie sie ist, mein Ja, mein Fiat, hinein zu dem Maria in diese Situation, letztlich das ist, was mich vielleicht größer, später also befindet. Also das, ich habe jetzt nicht so viele junge Leute da, die, wo ich das sagen kann, sind vielleicht manche auch drin, die wirklich in dieser Nazareth-Situation tatsächlich drinnen stehen. Nehmt sie einfach an. Auch das kann ein wichtiger Dienst sein, weil das ist ja, weil wir eben Glieder an einem Leib sind und wenn jeder das tut, was ihm zugedacht ist, dann wird der Leib aufgebaut. Dann wird er gestärkt und dann leuchtet Christus auf in unserem Leben. Und letztlich kommt es darauf an. Ich glaube, ich lasse es jetzt dabei, es reicht für den Impuls. Gell? Also danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall, jetzt gibt es dann noch ein kürzer Viertel weiter. Das eine oder andere miteinander auch im Gespräch noch durchreden und da gehen wir das weiter.